1. Mose Kapitel 6. In Kapitel 5, da finden wir den ersten Stammbaum in der Bibel. Und dann geht es jetzt hier ab Kapitel 6 weiter, quasi nach der Geschichte von Kain und Abel. Und da lesen wir in Kapitel 6, als sich aber die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und nahmen sich von allen denjenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Die Riesen waren auf Erden in jenen Tagen. Und zwar darauf hin, dass die Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt. Sem, Ham, Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und mit Frevel erfüllt. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verderbt. Da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche von Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech verpichen. Und du sollst sie also machen, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ein Fenster sollst du der Arche machen, bis zu einer Elle unterhalb des Daches darf es reichen. Aber die Tür der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst dir ein unterstes, mittleres und oberstes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch des Lebendigen, das lebendigen Odem in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und dein Weib und deiner Söhne Weiber mit dir. Und von allem, was da lebt, von allem Fleisch sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein, aller Art Vögel und aller Art Vieh, von allem, was auf Erden kriecht, sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von allerlei Speise, die man zu essen pflegt, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es. Er machte alles genauso, wie ihm Gott befahl. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt Der Kummer Gottes. Der Kummer Gottes. Fragen Sie sich vielleicht manche, warum der Kummer Gottes ist doch vielmehr die Entartung der Menschheit, die wir hier sehen. Aber wir bleiben dabei, der Kummer Gottes. Und vielleicht gelingt es uns heute, ein klein wenig einen Abriss zu bekommen, was damals in der Zeit Noahs geschah. Wir haben es gerade gesungen, dass Gott in die Dunkelheit gekommen ist. Ein anderes Lied heißt, Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm kommen wir ans Licht. Ist das wahr? Oh ja, die Liederdichter, die bringen manches Mal köstliche Wahrheiten zum Ausdruck. Ernste Wahrheiten. Nicht nur irgendwelche Reime, sondern Wahrheiten. Genau das ist es, was wir nämlich in unserer Gesellschaft Land auf und Land ab auch heutzutage betrachten können. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Wenn man sich von Gott und seinen Maßstäben abwendet, was geschieht dann? Ja, dann öffnet man sich automatisch für andere Dinge. Man öffnet sich automatisch für andere Wertmaßstäbe. Entweder öffnet man sich vielleicht für irgendwelche menschlich erdachten oder religiösen Maßstäbe, so wie man es für richtig hält, oder man öffnet sich auch der totalen Wertlosigkeit und an eine scheinbare Grenzenlosigkeit. Alles ist erlaubt. Wenn ein Land und ein Volk dem lebendigen Gott die Tür zuschließt, sich von Gott abwendet, so öffnet man dem Einfluss der Finsternis tatsächlich Tor und Tür. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja, es stimmt. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das ist heute so und es war bereits damals so, als die Menschheit noch sehr, sehr jung war. Die Menschheit war damals noch nicht so alt. Damals in der Zeit von Noah. Als die Zahl der Menschen wuchs, als sich die Menschen vermehrten. Aber es war dennoch keine gute Zeit, denn wir lesen ja, dass sich die Menschen von Gott abwendeten. Welchen Weg sind sie gegangen, diese Menschen? Wir hatten uns in der letzten Predigt damit beschäftigt. Dort haben wir erkannt, dass es auch den Weg Kains gibt. Und der Weg Kains, das haben wir in der letzten Predigt erkannt, der führt weg von Gott. Kain ist weggegangen von Gott. Und zugleich haben wir festgestellt, dass sich die Mehrheit der heutigen Menschheit, wenn man es genau ansieht, auf diesem Weg befindet. Weg von Gott, auf dem Weg Kains. Was ist der Weg Kains? Es ist einerseits der Weg der Selbstverwirklichung. Nicht Gott, sondern ich. Es ist der Weg der Annehmlichkeiten, der scheinbaren Lebens- und Weltverbesserungen. Es ist auch der Weg aller weltlichen Musik, aller Kunst und Kultur. Das ist der Weg Kains. Ein Ekel vor Gott. Es ist der Weg, der in anderen Dingen seine Erfüllung sucht, aber nicht in Gott. Es ist der Weg, den wir finden hier im 1. Mose 4, der mit Mord und Totschlag endet. Wenn wir diese Dinge betrachten, dann sehen wir, wie aktuell auch heute noch das erste Buch Mose für unsere heutige Zeit ist. Und wie es in unsere Tage hineinspricht. Ja, und noch mehr. Das erste Buch Mose weist uns sogar darauf hin, wie es in der Welt und Gesellschaft aussehen wird. In Zukunft. Und zwar, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Denn der Herr Jesus sagt uns selbst in Lukas 17, Vers 26, er weist uns direkt auf das erste Buch Mose zurück. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Ganz genau so wird es sein und es war schon mal da. Merken wir uns. Das, was wir im ersten Buch Mose mit der Zeit Noahs vorfinden, das ist für uns heute zum Beispiel gesetzt. Ganz klar. Denn der Herr Jesus sagt, ganz genau so wird es vor meiner Wiederkunft auch sein. Interessanterweise haben wir heute den ersten Advent. Advent bedeutet Ankunft. Advent weist uns auf die Ankunft Jesu hin, als er in diese Welt eingeboren wurde. Doch wir erwarten ihn aufs Neue, wie wir es schon vorhin gehört haben. Wir erwarten ihn zur Entrückung, bis er uns zu sich holt, um alle Zeit bei ihm zu sein. Das wird ein gewaltiges Ereignis. Und liebe Geschwister, in Bezug auf die Entrückung, da müssen wir überhaupt keine besonderen Zeiten abwarten. Die Entrückung, die kann jederzeit sein, die kann jeden Augenblick sein. Nicht umsonst sage ich manchmal hinzu, vielleicht heute. Wenn wir jedoch mehr und mehr die Zeichen seiner leibhaftigen Wiederkunft sehen, denn von diesen Zeiten Noahs, da spricht er von seiner leibhaftigen Wiederkunft, dann müssen wir umso mehr mit seiner sehr, sehr baldigen Entrückung rechnen. Das ist für uns mehr als ein Zeichen. Wie war es denn damals zu den Zeiten Noahs, wenn wir uns da mal ein klein bisschen Gedanken machen? Die Zeit der damaligen Menschheit und des Abfalls, es war sehr, sehr schlimm. Es war so schlimm, dass es Gott in seinem Herzen wehtat. Gott sah die Menschen. Und es heißt, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wenn wir hier in 1. Mose 6, Vers 6 reinschauen. Schlachter 2000 übersetzt an dieser Stelle, und es betrübte Gott in seinem Herzen. Gott hat mitgefühlt. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der Kummer Gottes. Wie die Überschrift dieser Predigt. Der Kummer Gottes. Frage, kann man Gott bekümmern? Ist das möglich? Ist Gott nicht über alles erhaben? Könnte die Menschheit nicht einfach links liegen lassen? Ist er nicht allweise? Hat er es nicht schon vorher gewusst? Ist er nicht der Allmächtige? Ist er nicht derjenige, der über allen Dingen steht? Ja, ganz bestimmt, zweifelsohne. Doch an dieser Stelle sehen wir, dass Gott eben nicht alles egal ist. Und er jede Situation mit der Menschheit durchlebt, auch mit deinem und meinem persönlichen Leben. Er geht mit dir und mit mir durch jede Lebenssituation hindurch. Es ist ihm nicht egal, wie es uns und wie es der Menschheit geht. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat den Menschen erschaffen und er sorgt sich um seine Geschöpfe. Genauso wie um die Pflanzen und die Tiere auf dieser Erde. Die wunderbare Schöpfung, die leider gefallen ist. Also Gott ist es auch nicht egal, wie es uns geht. Aber er möchte eben auch von seinen Geschöpfen die Ehre bekommen, weil er der Herr ist und weil er uns erschaffen hat. Und natürlich möchte er auch in Bezug auf die Ehre auch Liebe. Er liebt uns schon lange und er möchte auch eine Liebe zurückhaben von uns. Und ihm ist es auch nicht egal, ob der Mensch einfach eigene Maßstäbe aufstellt, oder ob er Gottes Maßstäbe annimmt und Gottes Willen sucht. Also an dieser Stelle sehen wir, dass der lebendige Gott ein sehr großes Gefühl auch für seine Geschöpfe empfindet. Es ist ja bis zum heutigen Tage so, dass auch wir dem lebendigen Gott tatsächlich Kummer bereiten können. Oder denkt ihr, wir als seine Kinder, wir als Gemeinde können Gott keinen Kummer bereiten? Oh doch, ich bin fest davon überzeugt. Gerade wir als seine Kinder, die wir seinen Geist bekommen haben, auch wir können ihm Kummer bereiten. Und zwar mit unserem Fehlverhalten, mit unseren Sünden, die wir auch heute noch tun. In Jesaja Kapitel 43, Vers 4, da sagt Gott der Herr zu seinem Volk und Erbe Israel: Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer auch nicht getränkt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Das sagte zu seinem Volk und Erbe Israel. Das können wir eins zu eins auf unser Leben übertragen. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich denke, solche Worte treffen auch auf uns zu. Oh ja, bestimmt haben auch wir schon unserem Herrn und Heiland zu schaffen gemacht mit unseren Sünden. Frage, was geschieht, wenn wir sündigen? Ja, wenn wir sündigen, dann betrüben wir den heiligen und lebendigen Gott. Wir betrüben seinen Geist. Epheser, Neues Testament, Epheser 4, Vers 30 ruft uns extra auf und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Betrübe nicht den Herrn deinen Gott, betrübe nicht seinen Geist. Wir können also unserem Herrn und Gott zu schaffen machen, mit unseren Sünden. Wir können ihn betrüben. Das zeigt uns das Wort Gottes. Und es zeigt uns auch, dass Gott fühlen kann. Er fühlt mit. Und es zeigt auch, dass wir ihm tatsächlich Kummer bereiten können. Jedoch gilt es nicht nur für die Kinder Gottes, das ist klar. Der lebendige Gott wird auch betrübt, wenn sich die Menschen allgemein von ihm und von seinen Geboten einfach so abwenden. Wenn es letztendlich fast unmöglich wird, sie noch auf irgendeine Art und Weise mit seiner rettenden Botschaft im Evangelium zu erreichen. Ich frage euch, was muss heutzutage nicht alles geschehen, dass überhaupt mal ein einziger Mensch zum Glauben kommt? Was muss da nicht alles geschehen? Man stellt immer wieder fest, bei vielen, vielen Bekehrungen, dass eine Lebenskrise vorausgegangen ist oder irgendeine notvolle Situation oder ein Schicksalsschlag. Damit man überhaupt mal ins Nachdenken kommt und vielleicht mal sich zu Gott wendet oder zur Bibel greift oder offen wird für sein Wort. Das kann ich auch von meiner persönlichen Bekehrung bezeugen. Ich bin davon nicht ausgeschlossen. Ich bin auch so ein Fall. Wüsste nicht, wie ich zum Glauben gekommen wäre, wenn der Herr mich nicht hätte krank werden lassen. Wenn er mich nicht hätte einfach mal beiseite gesetzt. Und als ich gesehen habe, wohin ich komme ohne ihn. Ich bin heute unserem Herrn und Gott sehr, sehr dankbar, dass er damals in meinem Leben eine Entzündung in der Wirbelsäule auf mich zukommen lassen hat. Das hört sich für manchen von euch merkwürdig an. Und es ist ganz sicherlich auch nicht immer einfach, das kann ich auch berichten, mit Rückenschmerzen durchs Leben zu gehen, wenn man viel aktiver vielleicht sein würde oder sein wollte und dann damit klarzukommen. Du hast diese Schwäche, Gott lässt es zu. Er hat mich bis heute nicht vollständig geheilt. Doch, liebe Geschwister, letztendlich ist es unendlich viel mehr wert und unendlich größer, das ewige Leben zu besitzen, das ewige Leben zu haben, als womöglich ein Leben lang gesund zu sein und in die Hölle zu springen mit der tollen Gesundheit. Sei auch du froh und dankbar, wenn sich der Herr Jesus in deinem Leben an manchen Stellen erkenntlich zeigt und sagt, ich klopfe auch bei dir an, auch in deinem Herzen. Ich stehe vor der Türe und klopfe an. Offenbarung 3, Vers 20. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, der Mensch muss sich öffnen, er muss aufmachen, dann sagt der Jesus, so werde ich eintreten, dann werde ich zu dir kommen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Aber ein Mensch muss aufmachen. Der Jesus bricht nicht mit Gewalt die Türen auf, das tut er nicht. Wir können ihm auch ein Leben lang die Tür zuhalten und dann lässt er uns laufen. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Zeiten Noahs. Wie war es damals mit den Menschen? Wodurch wurde Gott betrübt? Wodurch hatte Gott Kummer in seinem Herzen bekommen? Lesen wir hierzu in 1. Mose 6, die Verse 5 und 6. Hier heißt es in Vers 5, als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken und seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Also wir lesen hier zunächst, dass die Bosheit der Menschen sehr groß nahm, die Bosheit nahm überhand. Alles Gebilde der Gedanken und des Herzens der Menschen waren einfach böse alle Zeit, berichtet uns die Bibel. Der Mensch hat nicht das Gute gesucht, obwohl er wusste, es gibt Gut und Böse, das wusste er nach dem Sündenfall. Aber er hat nicht das Gute gesucht, denn wenn er das Gute gesucht hätte, dann hätte er Gott gesucht. Und er hat es somit nicht erkannt, was Gottes heiliger Wille ist. Sondern der Mensch ist in seinem eigenen Willen und in seinen eigenen Trieben, in seinem Fleisch einhergegangen und hat sich mit dem Bösen vermischt. Er ist dem Bösen nachgegangen. Und wir fragen uns, warum wurde die Bosheit damals so groß unter den Menschen? Ursprünglich wissen wir von Kain, dass er schon das Böse getan hatte, berichtet uns 1. Johannesbrief in Kapitel 3. Dass seine Werke böse waren, sagt Johannes. Doch wir fragen uns, warum ist die Bosheit noch mehr entartet nach Kain? Ich denke, ein wenig Aufschluss bekommen wir in den Versen 1, 2 und 4. 1. Mose 6, Vers 1 heißt es, als sich aber die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von allen diejenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. In Vers 4 heißt es dann, die Riesen waren auf Erden in jenen Tagen und zwar darauf hin, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. Also hier sehen wir, da war ein Einfluss von außen da. Wir lesen hier in diesen Versen von den Söhnen Gottes. Und dass mit diesen Söhnen Gottes eine Vermischung mit den Menschen stattgefunden hat. Und jetzt taucht natürlich die große Frage auf, wer sind diese Söhne Gottes? Ich habe da in manchen Kommentaren nachgeschaut, weil das ist gar nicht so ohne weiteres ersichtlich. Manche meinen, so schreibt Scofield, dass die Söhne Gottes gefallene Engel waren, also Dämonen, die ihren ersten Zustand nicht bewahrten, wie es in dem Judasbrief aufgezeigt wird, im Neuen Testament. In Judas Vers 6 heißt es, und dass er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Banden unter der Finsternis verwahrt hat. Und dass diese Unzucht bis aufs Äußerste trieben. Das wäre also eine Erklärung, dass sich hier die Dämonen mit den Menschen vermischt haben. Und dass hier diese Riesen und diese Bosheit aus dämonischer Vermischung mit den Menschen hervorgegangen ist. Doch andere sagen, dass dies nicht sein könne, da die Engel geschlechtslos sind, wie es uns der Herr Jesus in Matthäus 22 aufzeigt. Und wir werden später auch ähnlich sein wie die Engel im Himmel. Es wird nicht mehr Frau und Mann geben. Deshalb versuchen andere, eine andere Erklärung zu bringen, dass die Söhne Gottes mächtige Herrscher auf Erden waren. Und dass man aus den Geschichtsschreibungen weiß, aus den Historien, das gibt es ja auch heute noch teilweise, dass sich zu vielen Zeitaltern Fürsten, Könige und Herrscher als Götter erklärt haben. Und dass diese allgemeinen enger Verbindung mit den dämonischen Mächten standen und auch heute noch stehen. Und so, dass sie unter der Kontrolle von gefallenen Engeln bzw. Dämonen standen. Naja, das wäre eine Erklärung zu der anderen hin. Zumindest wissen wir eines, wenn wir das auch nicht hundertprozentig erfassen können in diesem Text, wie es genau war, dass hier Mächte der Finsternis im Werk waren. Das waren keine Söhne des lebendigen Gottes, sondern das waren gefallene Engel. Das waren irgendwelche gewaltigen Herrscher von der Macht der Finsternis. Und wir kommen nachher noch drauf. Aber wir müssen mal in unsere heutige Zeit hineinschauen. Ist dann nicht auch die Macht der Finsternis im Werk, sich mit den Menschen eins zu machen? Die Mächte der Finsternis, die legen heute alles darauf an, wenn wir mal in unsere heutige Zeit hineinschauen, dass sie Zugang zu den Menschen bekommen. Sie wollen die Menschen unbedingt in Beschlag nehmen. Sie wollen die Menschen unbedingt beherrschen. Sie wollen die Menschen unter ihre absolute Kontrolle bringen. Ja, bis hin zur Besessenheit geht es oftmals. Wir brauchen doch heute nur mal ein bisschen uns umschauen in den Straßen, in den Plakaten, in den Illustrierten, in die Medien, wie hier das Teuflische und Dämonische so derartig heraufsteigt. Und auf der anderen Seite, wie es verharmlost wird, wie alles verniedlicht wird. Hey, so ganz nett, so ein paar Hörnchen, wenn man das auf der Werbung sieht, dass da so ein Mann oder ein Kind ein paar Hörner hat, dass das ja ein Teufelchen ist. Oder da ist das kleine Kind, das ein Monster niedlich findet im Zeichentrickfilm oder in seiner Spielkiste, wo sowas aus Kunststoff hergestellt ist. Was ganz, ganz Niedliches, nett. Überhaupt sind Monster und außerirdische Phantastgebilde heute längst im Spielzeug der Kleinkinder integriert. Viele denken da überhaupt nicht mehr drüber nach. kann man nur auch die Christen warnen, dass sie solche Dinge nicht ihren Kindern zukommen lassen. Oder bedenken wir, welch ein okkulter Einfluss allein mit der Esoterik und mit deren Praktiken in unser Land übergeschwappt ist und noch mehr überschwappt. Esoterik bedeutet unter anderem Geheimlehre. Ja, da ist Spiritismus, Mystizismus dahinter. Da sind Geistesmächte im Werk, aber nicht die Macht Gottes, sondern Mächte der Finsternis. Und was gibt es heute nicht alles für Angebote? Kartenlegen, Wahrsagerei. Diese Angebote schießen wie Pilze aus dem Boden, da wird auch viel Geld damit gemacht, auch mit Astrologie und so weiter. Vieles könnte man noch aufzählen. Und wir sehen Jahr um Jahr, wie sich solche Tage wie Halloween immer mehr herauskristallisieren. Und die Menschen und die Kleinkinder bis zum Jugendalter und Erwachsene springen den Dingen her, als ob nichts Schlimmes dabei wäre. Tischerücken, Totenbeschwörung, Hexenkult, Satanisten und so weiter. Finsternis, Finsternis, Finsternis. Vergessen wir hierbei auch nicht die Filmindustrie. Was heute den Menschen an Gewalt, Kriminalität, Ausschweifung und Unmoral alles im Fernsehen gezeigt wird, das ist nicht von oben her. Das ist der Geist von unten, der sich immer mehr in die Herzen der Menschen einschleichen will. Und darum haben wir auch so viel Gewalt und Brutalität und Korruption auch in unserer Gesellschaft. Vielfache Beeinflussung von den Medien, Mächte der Finsternis. Heute werden Krimis gezeigt, die vor 20 Jahren erst abends ab 10 Uhr gezeigt wurden. Die laufen heute in der Zeit, wo normalerweise Kinderstunde wäre, Kindersendungen. Und vergessen wir hierbei auch nicht den Einfluss des World Wide Web. Ihr wisst, was ich meine, Internet. Wie viele Menschen sind heute im Internet regelrecht versklavt? Denken wir mal darüber nach. Klar ist Internet auch eine ganz praktische Sache, ich nutze es auch. Ich bin sehr dankbar auch über E-Mail und die Möglichkeiten, die man hat im Internet. Aber wenn man ständig versucht, online zu sein und nicht mal sagt, jetzt schalte ich ab. Ich brauche eine engere Beziehung zum Herrn als zu meinem Computer. Wenn man eine engere Beziehung zum Computer pflegen, dann wird das gefährlich. Wie viele Menschen sind heute regelrecht versklavt in Bezug auf Online, in Bezug auf Internet? Sie sind Sklaven geworden der Technik. Sie sind darin gefangen und sie kommen nicht mehr davon los. Viele werden davon krank, auch psychisch krank und belastet. Immer und beständig nur online zu sein. Und es gibt ja immer mehr Möglichkeiten und Programme. Das Bild, das zieht den Menschen in seine völlige Abhängigkeit. Da müssen wir ab und zu einfach mal die Reißleine ziehen. Allein schon die Handys. Heute kann man ja mit dem Handy jederzeit online sein. Man kann ja mit dem Handy schon alles machen oder ein iPod, was es alle für Möglichkeiten gibt. Ständig in Verbundenheit mit der Technik. Das zieht uns auch von dem Hirn weg. Zudem gibt es noch viele in der jungen Generation, die sich visuell beständig in eine andere Welt eintauchen. Sie sind gar nicht mehr reell in dieser Welt, sondern sie sind da in einer visuellen Welt, im Internet. Wie sehr zieht die Finsternis die Menschen ab? Ja, und wir erkennen es immer mehr, auch in unseren Tagen, schleichen sich tatsächlich die Söhne Gottes ein, wenn wir diese Dinge betrachten. Und ich möchte es mal auf Epheser 6 beziehen, diese Söhne Gottes. Wer die Bibel zur Hand hat, schlagt es mal bitte auf, Epheser 6, Vers 12. Und Epheser 6 ist unendlich wichtig, jeden Tag für unser Glaubensleben. Vielleicht wissen manche von euch schon im Schlaf, was da drin steht in Epheser 6. Aber wir können niemals auf Epheser 6 verzichten. Denn Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz schwer zu erraten, was das für Mächte der Bosheit waren, die damals auf die Menschen zugegriffen haben. Wir fragen uns, wenn die Mächte der Bosheit immer mehr Zugang zu den Menschen haben, dann brauchen wir uns auch gar nicht mehr zu fragen, warum die Bosheit immer größer wird oder damals zur Zeit Noahs schon immer größer geworden ist. Wenn bereits damals vor der Sündflut die Mächte der Bosheit am Wirken waren, dann ist unsere Frage eigentlich mit Epheser 6 schon fast beantwortet. Uns ist unsere Frage damit beantwortet, Entschuldigung, warum des Menschen Bosheit auf Erden so groß war. Dann können wir aber auch erkennen, warum es den lebendigen Gott betrübt bzw. bekümmert hat, der Kummer Gottes. Es hat ihn betrübt und bekümmert, weil der Mensch immer mehr gegen ihn und gegen seinen Willen gearbeitet hat. Das hat unseren Herrn und Gott betrübt. Das war der erste Punkt, der Kummer Gottes. Zweitens, das Gericht. In 1. Mose 1, Vers 6 bis 7, Entschuldigung, 1. Mose 6, Vers 6 bis 7 lesen wir, dass es den Herrn gereut hat, dass er den Menschen gemacht hatte. Vers 6. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, von dem Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott spricht hier schon das Gericht aus. Wenn wir da mal einen Bogen schlagen, zurück auf den Garten Eden und uns daran erinnern, wie wunderbar Gott alles gemacht hat, wie zufrieden Gott mit allem war, wie er es gemacht hat. Wenn wir uns an diesen anfänglichen Zustand auch erinnern, in dem der Mensch stand in Bezug auf Gott, diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn, so muss es uns nicht wundern, dass es den Herrn nun reute, dass er den Menschen geschaffen hat. Denn so hat es Gott nicht gemeint, dass der Mensch ständig sich gegen Gott auflehnt und wider ihn arbeitet. Dass der Mensch letztendlich Gott verachtet, genauso wie wir es auch vermehrt in unserer heutigen Zeit antreffen und erleben. Oder denkt ihr, dass Gott sich nicht bekümmert, wenn heutzutage einfach zur Unterhaltung und Belustigung der Menschen gotteslästerliche Sendungen im Fernsehen ausgestrahlt werden? Speziell denke ich hierbei an die Sendung, welche derzeit sonntagabends im ZDF läuft. Einige von euch wissen darüber Bescheid. Worin sich zwei Männer als Frauen verkleiden und über alles lästern, was Gott oder Gegenstand seiner Verehrung ist. Lasterhaft. Soll sich Gott darüber nicht bekümmern? Soll er darüber nicht Gericht aussprechen? Soll unser Herr und Gott diese Dinge auf Dauer mit ansehen? Nein, das ist nur eine Frage, wie lange er es duldet. Irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6, Vers 7. Der Mensch denkt zwar, er kann über Gott lächeln, er kann über Gott spotten, er kann Witze reißen über Gott. Doch der Herr lässt sich das auf Dauer nicht bieten. Der Herr lässt lediglich diese Dinge ausreifen, bis seine Zeit erfüllt ist, und dann greift er aber mächtig ein. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Über jedes unnütze Wort. Wie viel mehr müssen sie Rechenschaft geben über jedes lasterhafte Wort, das sie geredet haben? Ja, und des Menschen Sohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reiche sammeln alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. So wird es den Menschen gehen, die meinen, heute über Gott spotten zu können. Matthäus 13, 41 und 42. Ja, das Gericht Gottes, es wird kommen. Eine ernste Angelegenheit. So gewiss, wie damals die Sündflut über den Menschen gekommen ist und nur 8 Menschen davon gekommen sind, so wird ganz gewiss das Gericht über die heutige Menschheit auch kommen. Ja, es wird alles ganz genau so kommen, wie es damals bei der Sündflut war. Lukas 17, Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Und die Sündflut kam und vertilgte alle, heißt es hier. Ähnlich wie es in den Tagen Lots zuging, sagt der Herr Jesus, Lukas 17, Vers 28, sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle, keiner übrig geblieben, außer Lot und seiner Frau. Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Und dann möchten wir uns auch vor Augen halten, wie war es denn damals zu den Zeiten Noahs? Und wie wird es zu den Zeiten sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Wir haben schon ein ganzes Stück weit davon gesehen. Wir wissen es bereits, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Doch was taten sie alles in ihrer Bosheit? Ja, wir würden heute vielleicht sagen, ja, Mai, das ist doch nichts Schlimmes, was so geschieht in unserer Gesellschaft und in unserem Umfeld und in unserem Land. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch alles so der ganz normale Werdegang. Wahrscheinlich feierten die Leute von Noah schon ziemlich fröhlich Weihnachten und haben gut eingekauft. Es heißt hier von dem Bericht des Herrn Jesus, sie aßen und sie tranken. Wahrscheinlich haben sie fröhlich Weihnachten gefeiert. Ist doch nichts Schlimmes. Oh ja, Essen und Trinken ist prinzipiell nichts Schlimmes. Aber wenn es zur Lebenserfüllung wird, dann kann es schlimm werden. Essen und Trinken ist heute bei vielen Menschen eine direkte Lebenserfüllung. Sie schmausen in allen Dingen herum. Was sich heutzutage nicht alles um Essen und Trinken dreht. In Illustrierten, in Medien, im Internet, überall. Und wenn wir mal hinschauen, es erschlägt einen ja fast, wenn man in die Supermärkte kommt. Allein schon bei den Discountern, was da alles angeboten wird, eine Auswahl an Lebensmitteln, da findet sich ja fast niemand mehr zurecht heute. Lebensmittel und Genussmittel, so viel können wir heute in unserem Land haben wie noch nie. Auch Kochrezepte. So viele hat es wahrscheinlich nie gegeben, wie wir heute haben können. Oder dass man so viele verschiedenartige Feiern und Festgelage veranstaltet. Gerade auch um diese Jahreszeit. Gestern, da sagte mir jemand, Reinhold, ich bin die ganze Woche mit Weihnachtsfeiern ausgebucht. Jeden Tag ist was anderes. Und ich frage euch, ist das noch etwas Normales? Hat es noch irgendetwas mit Weihnachten zu tun? Hat es noch etwas mit der Geburt des Sohnes Gottes zu tun, frage ich euch an dieser Stelle. Mit der Geburt des Sohnes Gottes, der dort in Bethlehem in aller Einfachheit, in aller Schlichtheit und in aller Armut in diese Welt eingeboren wurde. Hat das etwas mit Essen und Trinken oder Fressen und Saufen zu tun? Ganz bestimmt nicht. Also ein Kennzeichen der Zeiten Noahs vor der Wiederkunft und auch ein Kennzeichen vor der Wiederkunft Jesu. Enorme Beschäftigung, Essen und Trinken. Ein zweites Kennzeichen, Kaufen und Verkaufen. Und ich frage euch auch diesbezüglich, wurde jemals so viel im Handel angeboten, wie wir in der heutigen Zeit erleben können? Was wird da auch alles angepriesen? Was wird alles hergestellt? Und was wird alles weggeworfen, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert? Ich zähle mich selber dazu. Manches Mal sieht man einfach ein Elektrogerät, es lohnt sich nicht mehr zu reparieren. Ja, so geht man halt auf den Wertstoffhof und kauft ein neues. Wurde jemals verschwenderischer mit materiellen Dingen umgegangen als in unserer heutigen Zeit? Besonders auch in unserem heutigen Deutschland. Wir erleben heutzutage eine Konsumgesellschaft ohnegleichen. Gerade natürlich auch in dieser Jahreszeit. Kaum hat man den Briefkasten wieder geleert, so ist am nächsten Tag schon wieder vollgestopft. Aber meistens mit Zeitungen und mit Werbemitteln, mit Sonderangeboten und mit irgendwelchen Verkaufsstrategien. Und da fragt man sich, ist das noch normal? Sicherlich hat nicht jedes Land diesen Überfluss, wie wir das erleben. Aber das ist schon ein enormes Zeichen. Kaufen und verkaufen. Was gehört noch zur Zeit Noahs? Ach ja, da war noch das Pflanzen und Bauen. Wurde ja auch in Bezug auf Sodom und Gomorra angesprochen. Zeiten Lots. Ja, die Leute, auch zur Zeit Lots, aber auch zur Zeit Noahs, die waren voll beschäftigt. Sie hatten keine Zeit vor Gott. Ja, vielleicht später, wenn ich mal im Sterbebett liege, dann kannst du mir vielleicht mal kommen mit dem Evangelium. Aber weißt du, jetzt gerade habe ich so viel zu tun. Pflanzen und Bauen, wichtiger. Sie waren immer voll beschäftigt. Und liebe Geschwister, wenn man die letzten Jahre betrachtet, allein hier im Raum München, es ist ein Wahnsinn, was da alles gebaut worden ist. Allein was hier in München-West entstanden ist, ist ein Industriegebiet. Aber das ist kein Einzelfall. Es wird gebaut und wird gebaut. Zurzeit ein Bauboom ohne Ende in unserem Land. Das grenzt an eine Superlative. Ob es so bleibt, wissen wir nicht. Gebäude schießen an jeder Ecke wie Pilze aus dem Boden. Kaum ist ein Gebäude erstellt, wird an einem anderen Grundstück eine neue Baustelle errichtet. Wir wissen nicht, wie lange das noch anhalten wird. Doch wir sehen, dass auch das genau dem zutrifft, was zu den Zeiten Noahs war und was wir heute sehen hier in unserem Land. Was fällt uns noch in den Kennzeichen der Zeiten Noahs? Ja, auch ein sehr auffallendes Phänomen unserer heutigen Zeit. Etwas, was in dieser Weise auch noch nie vorhanden war. Freien und sich freien lassen. Scheidung und Wiederheirat ist doch für viele heute gar keine Frage mehr. Oder in wilder Ehe zusammenleben. Pff, was soll das? Mach's doch nicht so kompliziert. Wir brauchen unsere Freiheit, um uns kennenzulernen, heißt es vielfach. Selbst unter christlichen Menschen zieht es mehr und mehr Einzug ein. Und die wissen gar nicht, dass es extreme Sünde ist vor Gott, in wilder Ehe zusammenzuleben. Ja, und wenn man in wilder Ehe zusammenlebt, dann ist es ja noch einfacher, vielleicht mal den Partner zu wechseln. Ständiger Partnerwechsel. Überall ein Seitensprung. Ein Phänomen in unserer heutigen Zeit. Ein Phänomen, das wir hier in unserem Land noch nie so gesehen haben. Partnerschaftsinstitute. Die gibt es heute en masse. Überall in jeder Straßenecke hängen Plakate rum. So viele Partnerschaftsinstitute wie noch nie. Und was da alles noch daraus entsteht, diese zusammengestückelten Familien, die man früher nicht gekannt hat. Wenn Geschiedene wiederum heiraten oder einfach wild zusammenleben, dann diese sogenannten Patchwork-Familien. Unbeschreiblich, was sich heutzutage in unserer Gesellschaft alles heranentwickelt. Wir erleben heute Dinge, die man sich hätte vor 50 Jahren noch nicht erträumen lassen, da bin ich davon überzeugt. In unserem christlichen Land als völlig unvorstellbar. Wir leben in einem Wechsel der heutigen Zeit, da kommt man fast nicht mehr hinterher. Doch wenn wir dies alles sehen, dann erkennen wir, dass wir beinahe mitten in den Zeiten Noahs drin sind. Oder ich frage uns an dieser Stelle, auf welche besonderen Zeiten wollen wir noch warten? Auf welche besonderen Zeiten willst du noch warten? Die Zeichen der Zeiten Noah sind in unserem Land, in der heutigen Zeit, erfüllt. Die sind so deutlich wie noch nie. Wenn wir die Augen öffnen, dann erkennen wir, dass diese Zeiten bereits eingetreten sind. Sie sind da, diese Zeiten, die der Herr Jesus angekündigt hat. Die Bosheit der Menschen war sehr groß und die Bosheit der Menschen ist heute wiederum sehr groß. Alles Gebilde der Gedanken und des Herzens sind nur böse alle Zeit. Genau heute auch so da. Genau wie es der Prediger auch sagt, in Prediger 1, Vers 9. Was ist gewesen? Fragezeichen. Das Sein wird? Ausrufezeichen. Und was hat man gemacht? Fragezeichen. Das, was man machen wird? Ausrufezeichen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Zeiten sind da. Der Herr Jesus kommt bald, liebe Geschwister. aber mit ihm auch das Gericht über die Menschheit. Und da sollten sich die Menschen fürchten. Und wir können es ihnen heute noch sagen. Jetzt haben wir uns viel mit der Finsternis beschäftigt. Jetzt wollen wir noch einen Schritt zum Licht machen. Denn wir bleiben nicht bei der Finsternis stehen. Wir bleiben auch nicht bei dem Kummer Gottes stehen. Wir bleiben auch nicht bei dem Gericht Gottes stehen, das aber ganz sicher kommen wird. Sondern gerade im Gericht, da erleben wir einen wunderbaren, liebenden Herrn. Und das ist der dritte Punkt, die Gnade im Gericht. Die Gnade im Gericht. Und das müssen wir sehen, Gericht und Gnade sind bei Gott unmittelbar beieinander. Gott, der Herr, hatte das Gericht über die Menschheit beschlossen. Und es kam auch über die ganze Menschheit. Außer 8 Personen wurden davon verschont. 1. Mose 6, Vers 8. Hier heißt es, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Und hier fängt die Geschichte Noahs an. Ein Nachkomme Seths, ein Nachkomme der Segenslinie. Noah, Vers 9 heißt es, ein gerechter Mann war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah. Ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Untadelig unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Es ist das Wunderbare, dass Gott schon seine Augen offen hält und prüft und sagt, weg mit allen Menschen, ich will mit keinem mehr etwas zu tun haben. Nein, das macht Gott auch wiederum nicht. Das heißt in 2. Chroniker 16, Vers 9, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. An denen möchte sich Gott mächtig erweisen, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind. Und Gott, der Herr, weiß es ganz genau, wer die Seinen sind und wer sie nicht sind. Wer an ihm festhält und wer nicht an ihm festhält. Und er behandelt den Gerechten nicht gleich wie den Ungerechten. Bitte unterscheidet es. Er behandelt den Gerechten nicht wie den Ungerechten. Sondern Noah lief eben nicht mit dem Strom seiner Zeit. Er lief nicht mit dem Strom seiner Zeitgenossen. Nein, sondern Noah richtete sich nach Gott aus. Er wandelte mit Gott, heißt es hier. Noah hielt sich an Gott fest. Er war ein gerechter Mann, untadelig. Es hieß für ihn so viel, wenn alle links herumgehen, so gehe ich rechts herum. Ist mir egal, was die anderen sagen. Ich gehe mit Gott. Und wenn ich durch die Menge hindurchgehen muss, wie es Jesus getan hat, als in die Menge den Abhang hinunterstürzen wollte. Wenn auch alle links herumgehen, so gehe ich rechts herum. In Hebräer 11, Vers 7 sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, in Hebräer 11, Vers 7, dass Noah an Gott glaubte. Das Glaubenskapitel, Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 7. Hier heißt es, durch Glauben baute Noah, als er betreffs dessen, was man noch nicht sah, eine Weissagung empfangen hatte. In ehrerbietiger Scheu eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Glaubensgerechtigkeit. Wow, was muss Noah auf einen Glauben gehabt haben? Da war weit und breit kein Wasser. Da war nur Lästerung von den Menschen. Da war nur die Bosheit. Mitten auf dem trockenen Land baut dieser Mann eine Arche. Er hat dem geglaubt, was ihm Gott gesagt hat. Es wird das Gericht kommen, es wird die Sündflut kommen. Ich lasse Wasser über die Menschheit kommen. Alle werden ertrinken. Aber bau du eine Arche. Und Noah hat es getan. Er hat es getan, was Gott gesagt hat. Er baute, durch Glauben baute Noah, als er betreffs dessen, was man noch nicht sah, eine Weissagung empfangen hatte. In ehrerbietiger Scheu eine Arche. Was hatte dieser Mann auch für eine Gottesfurcht? Er hatte sich gefürchtet. Ehrerbietige Scheu vor Gott. Eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Glaubensgerechtigkeit. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns wichtig. Lassen uns wir nicht wegspülen vom Strom unserer Zeit. Lass dich nicht einfach gehen und denke nur nicht, dass es der Herr nicht sehen würde, wie wir wandeln und was wir tun. Aber wenn wir uns nach der Welt ausrichten, dann werden wir weggespült. Dann schwimmen wir im gleichen Gedankenfluss wie die Ungläubigen. Und wir jammern ins gleiche Rohr. Und wir gehen ins gleiche Verderben letztendlich. Wobei uns Gott natürlich halten wird. Das ist unser Vorteil. Aber wir sollen uns nicht nach dem Lauf dieser Welt ausrichten. Sondern nach Gott und seinem Wort. In Matthäus 24, Vers 29, im Endzeitkapitel des Matthäusevangeliums, sagt der Herr Jesus, dass die Zeitgenossen Noahs nichts merkten. Sie merkten nichts. Tja, sie verlachten den alten Noah. Ha, Noah, ja, bei dir stimmt's ja eh schon lange nicht mehr so ganz und ja, hast schon einige Jahre auf dem Buckel und jetzt fängt er hier auf dem trockenen Land eine Arche anzubauen. Ist ja wohl ein Witz. Ja, Noah, wir können dir schon ein bisschen dabei helfen. Wir machen uns noch einen Spaß draus, dass wir eine Beschäftigung haben. Aber weißt du, das grenzt an Narrheit, was du hier tust. Und ja, übrigens, Noah, du redest immer so viel von deinem Gott. Aber weißt du, dein Gott, der lebt gar nicht mehr. Wir wissen es heute besser. Wir sind aufgeklärt. Wir sind die junge Generation. Wir wissen schon, wie man klarkommt im Leben. Sie merkten nichts. Und zwar Matthäus 24, Vers 39, bis die Sündflut kam und sie alle dahin raffte. Sie merkten nichts. Es war für sie nicht offenbar. Aber dann war das Geschrei groß, als die Tür der Arche zuging und die Regen kamen und sie hinweggespült wurden und sie ihre Hände hochhielten, um irgendwo noch überhaupt noch über Land zu kommen und Luft zu schnappen. Aber dann kamen die letzten Gluckser und die Schnorchler und sie gingen unter in den vielen Wassern. Wer hatte überlebt mitten im Gericht? Die Arche, sie wurde angehoben und sie schwamm auf dem Wasser. Und in der Arche die acht Menschen, Noah und seine drei Söhne mit Frauen. Wie sehr wurde Noah verspottet. Aber in der Arche war er geborgen. Die Arche hat ihn durchgebracht, mitten durch das Gericht. Vielleicht wirst auch du heute belächelt und verpönt, wenn du irgendwo etwas sagst von dem Glauben, den du an Jesus hast. Doch wir müssen es vor Augen halten. Das Gericht wird kommen. Es ist unaufhaltsam. Gottes Mühlen mahlen langsam, heißt es in seinem Sprichwort, aber trefflich fein. Wer jedoch in ihm ist, in Jesus, der ist in die Arche eingestiegen. Der darf sich geborgen wissen. Wer in ihm ist, der kommt nicht in das Gericht, sagt der Herr Jesus. Wer in ihm ist, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Darum schwimme nicht mit dem Strom. Halte dich nah an die Hand deines Herrn und Retters. Wir wollen unseren Herrn und Gott nicht bekümmern. Wir wollen ihm keinen weiteren Kummer bereiten, sondern wir wollen es machen wie Noah. Wir wollen uns treu zu unserem Herrn und Gott halten. Wir wollen uns an seinem Wort ausrichten und das tun, was er sagt. Habe Mut, gegen den Strom zu schwimmen, möchte ich am Ende dieser Predigt sagen. Habe den Mut, auch Nein zu sagen, wo es nötig ist, wo es angebracht ist. Und halte dich zu deinem Gott und zu seinem Wort. Denn er ist treu, der uns die Verheißung gegeben hat. Seine Gnade bewahrt dich, auch mitten im Gericht. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und du weißt ja, wie schnell wir blind werden inmitten dieser Zeit und Welt. Wie auch wir manches Mal verblendet werden von den Dingen, die sich in unserem Umfeld ergeben und einschleichen. Und du, Herr, weißt, wo wir auch in Gefahr sind, mit manchen Dingen mitzuschwimmen oder zu denken, wie die Welt denkt. Aber wir möchten dafür beten, Herr, dass du unser Denken und unser Wesen und unser Sinnen veränderst, Herr, zu dir hin. Und da brauchen wir enge Verbundenheit zu dir. Wir brauchen auch, Herr, klare Blicke, Herr, in deinem Wort. Wir brauchen Aufschluss von dir selbst. Und da möchten wir beten, Herr, dass du uns einen klaren Blick schenkst und dass wir auch unsere Zeit und die Gesellschaft wieder ganz nüchtern von dir her betrachten und sie in dein Licht stellen, aber uns auch selbst, Herr, in dein Licht stellen lassen. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns helfen möchtest, dein Wort in die Tat umzusetzen, Täter deines Wortes und somit auch Licht inmitten dieser Finsternis zu sein. Und das möchten wir auch erbeten, Herr, für unsere ganze Gemeinde hier vor Ort. Wir danken dir, dass du da bist und wir danken dir, dass du heute noch jedem Menschen, Herr, deine Hand entgegenstreckst und ihm, Herr, deine Gnade anbietest. O Herr, wir möchten beten, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Da möchten wir auch für Mittwoch beten, für diese Evangelisation und möchten beten, Herr, dass auch da Ungläubige hinkommen oder dass wir vielleicht auch welche hinführen können und dass Menschen dich finden und sich zu dir bekehren, bevor das Gericht eintrifft. Ja, wir möchten dich preisen, möchten uns dir und deiner Gnade anbefehlen, auch für die kommende Woche, und danken dir, dass wir dir in deinen Fußstapfen nachfolgen dürfen. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.